Wenn wir jetzt ein wenig über die Notwendigkeit einer Reformation nachdenken, dann spreche ich ein Stück weit aus eigener Erfahrung. Ich war 26 Jahre katholisch, bin dann durch einen schweren Motorradunfall zum Glauben gekommen. Und seitdem habe ich nichts anderes im Sinn. 33 Jahre war ich Lehrer an der Bekenntnisschule in Bremen und habe Theologie, Biologie und Sportwissenschaft studiert und habe dort leidenschaftlich eigentlich dafür gerungen, dass Jesus den Schülern bekannt gemacht wird. Und die Frage ist natürlich für uns jetzt nach im 16. Jahrhundert, ist da überhaupt eine Reformation nötig gewesen? Wenn man sieht, welche Bedenken und Rücksichten man alle über Bord geworfen hat. Luther sagt einmal, Himmel und Erde oder was nicht bleiben will, muss einfallen. Aber diese Reformation war nötig. Und die Frage bei uns ist ja immer wieder, wir können es vielleicht mit einem klaren Ja beantworten, aber wenn wir in die Kirche hineinschauen, in welche Kirche man auch hineinschauen möchte, dann wird dieses Thema nicht mit einem sofortigen Ja, sondern mit einem Jein oder Nein beantwortet. Und wir müssen uns überhaupt erst einmal fragen, warum ist das nicht mehr eine selbstverständliche Gewissheit? Warum ist das nicht mehr so? Es scheint Gewissheit zu sein, dass man ja das Reformationsfest natürlich noch gefeiert hat. Stillschweigend wird es Reformationsgedenken genannt. Man schwächt hier ab. Ja? Manche fragen sogar direkt, haben wir da überhaupt noch was zu feiern? Ja, wir merken, das geht so schleichend einfach dahin. Und manche fragen sich, ja, ist denn die negative Beurteilung der römischen Kirche überhaupt noch gerechtfertigt? Und sprachlich heißt es dann immer mehr, anstatt Reformation, Kirchenspaltung. Johannes Hartel, der in Augsburg dieses Gebetshaus aufgebaut hat, in einem seiner Bücher sagt er einen fundamentalen Satz, der hineinblicken lässt in seine Seele. Ich zitiere, können Christen eine Spaltung feiern, die objektiv eine Sünde ist? Wir merken, dieser Mann hat im evangelikalen Bereich ja einen Zulauf ohne Ende. Er redet sehr evangelikal, zu evangelikal für die, die nicht richtig durchblicken. Und am Ende kommt dann was von Priester und Eucharistie und diesen Dingen. Lasst euch nicht verführen. Der römische Kirche ist das, wie gesagt, nichts Neues. Von jeher hat er eigentlich die Kirche Roms, die Reformation Luthers, nichts anderes bewertet als unnötig, gefährlich, eigensinnig, Störung des Kirchenfriedens. Also wir sehen es, es ist anders, als dass wir es uns ausmachen. Ein Ausdruck des Ungehorsams eines Mönchleins, der mit dem Luther-Zitat eigentlich aus dem Film ein versoffenes kleines Mönchlein ist. Sie leugnen, dass die Lehre der spätmittelalterlichen Kirche alles andere als ja, schriftwidrig ist. Sie leugnen letztendlich, dass schwerwiegende Verirrungen, Irrtümer und Auswüchse die Kirche geprägt hat, obwohl schon zu Zeiten des 14. und 15. Jahrhunderts vor Luther eine ganze Reihe von Kardinälen und Stimmen erhoben haben, die gesagt haben, Leute, wir müssen eine Erneuerung der Kirche wieder anfangen. Die Abweichung von der Heiligen Schrift und von Jesus Christus zwingen zu einer notwendigen Reformation. Aber man hat diese Leute, wie gesagt, mundtot gemacht. Und bis heute ist im Papsttum nur von Kirchenspaltung die Rede. Und wer meint, dass sich da irgendetwas bis heute geändert hätte, ist einfach falsch gewickelt. Das Konzil von Trient 1545 bis 63, wer das mal im Originaltext liest, man kann es im Lateinischen lesen, da heißt es dann, wer aus Gnaden gerecht wird, anathema. Wer sagt, aus Glauben wirst du gerecht? Anathema. Wer sagt, die Werke sind nicht zur Errettung nötig? Anathema. Jetzt, was heißt das Anathema? Der sei verflucht. Und die römische Kirche hat es bis heute nicht zurückgenommen. Wir merken, das ist etwas, auch diese langfristige, das Zweite Vatikanische Konzil hat hier keinerlei Änderung gebracht. Das strategische Ziel der römischen Kirche ist es, die abgefallene evangelische Kirche letztendlich wieder heimzuholen. Das ist klar und deutlich. Und alle Ökumene steht ausschließlich unter diesem Gesichtspunkt. Die Einheit muss gewährt bleiben und der Reformation muss letztendlich ein Abschied gegeben werden. Und jetzt merken wir, wie nötig das ist, wenn ich das so ein bisschen skizziere in ihrer Brutalität, und so ist es eigentlich auch, dann merken wir, wo der Hammer hängt. Ja, bei all diesem ganzen ökumenischen Gedüdel und Hin- und Hergeschiebe, was man so hat. Und deswegen habe ich gesagt, Reformation tut Not. Wir wollen eines dieser großen Bußgebete uns ein wenig anschauen. Ja, als Leitlinie für uns. Wir haben bei Nehemia 1 ein ganz großes Bußgebet von Nehemia. Der Psalm 71 und 32 bietet uns reichlich Buß- und Reformationsinhalt auf persönlicher Ebene. Und Daniel hat auch ein großes Bußgebet in Daniel 9. Ich habe es für die einen oder anderen, wer in der Regel hat man bei einer Bibelstunde keine Bibel dabei. Man hört lieber zu, deswegen habe ich versucht, einigen das abzuziehen. Wir können also mitlesen, Daniel 9. Ich mache nur die Zeilen 4 bis 14. Man müsste das Ganze im Gesamten lesen, aber da wird uns schon ein bisschen deutlich. Ich möchte das nicht auslegen, sondern als Aufhänger nehmen, dass es uns zu einem Anliegen werden muss, auf die Knie zu gehen, um für unsere Kirche und für unser Volk einzutreten. Wir sehen, dass der Daniel es nicht hat bewenden lassen, zu sagen, die anderen und die Oberen und die Kirchenhirten und meine Mutter und mein Sohn, aber ihn nicht. Sondern er schiebt sich mit seiner ganzen Schulter unter die Schuld des Volkes, des gesamten Volkes. Ich lese. Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die dir nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, o Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, deines Gottes, wandelten nicht in seinen Gesetzen, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten, sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab, gehorchten deiner Stimme nicht, darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat und der geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er uns ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dieses große Unglück über uns gekommen. Aber wir beten auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, sodass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut, aber wir gehorchten nicht seiner Stimme. Wir merken diesen Tenor, er schiebt seine Schultern vollkommen unter die gesamte Schuld des Volkes, der Oberen und der Unteren. Und Daniel hat wirklich als der Treue, man hätte ihm den Orden umhängen sollen, als Erster hat er das Gesetz erfüllt. Ja, so ist das. Gegen diese Tendenzen, die wir jetzt auch hier ein Stück weit uns betrachten, und wir müssen eine Bestandsaufnahme erst machen, dass wir überhaupt verstehen, was es nachher bedeutet, Gesetz und Gnade, Gesetz und Evangelium, die Freiheit eines Christenmenschen. Es gibt so viele tolle Themen bei Luther, zwei reiche Lehre. Ich habe mich diesmal beschränkt auf die vier Soli mit einem biblischen Untergrund, den ich da einfach dazu versucht habe zu zementieren. Und wir brauchen unbedingt am Anfang, was ist das Gesetz, was leistet es und was ist mit dem Evangelium. Und deswegen wollen wir jetzt einfach hineinschauen in die katholische Kirche. Fünf kleine Punkte auf dem Zettel habe ich die Überschriften notiert. Die sogenannte Institutionalisierung der Kirche. Wir haben im 1. bis 3. Jahrhundert keine Priester, kein Tempel, kein Opfer, keinen Altar. Und deswegen war das Christentum den Römern so verhasst. Der Römer war loyal. Er hatte einen Tempel, er hatte einen Priester, er hatte einen Opfer, er hatte einen Altar, Opfer, Priester, Altar. Die vier Sachen. Und jetzt kommen da diese Christen und sagen, das brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir nicht. Man hätte sich ja noch denken lassen können, um der Loyalität. Der Römer war loyal zum Staat. Er hat gesagt, das mache ich alles mit, um des Staates willen, dass Ruhe ist. Und jetzt kommen diese Christen und erzählen uns was, das brauchen wir gar nicht. Mein lieber Scholli, da ging es rauf und runter und man kann sich ausdenken, warum die Christen so verfolgt wurden. Und der römische Staat war ja nicht dumm. Man hat gesagt, wie können wir denn dieses Vielvölkerreich hier nicht nach Osten, nach Westen, nach Norden, nach Süden, ja überall haben wir andere Religionen, andere Götter und was weiß ich hier, wie können wir denn das unter einen Hut kriegen? Und da der Römer nicht dumm war, hat er gesagt, oh, ganz einfach, lass die doch machen. Lass die Christen machen, lass die Baalskult, Mithraskult, oh, lass die alles machen, lass die machen. Aber wir machen einen zentralen Punkt, Kaiseropfer. Die Loyalität der Römer gegenüber wird durch das Kaiseropfer klar und deutlich herausgestellt. Und was haben die Christen und Juden? Juden haben sie in Ruhe gelassen. Da wussten schon, oh, Palästina, nee, das gibt nur Aufruhr, wenn wir denen noch irgendwie was, da wollen wir nicht. Lass die in Ruhe. Jetzt kommen die Christen auch noch und sagen, oh nee, nee, mit dem Opfern tut uns leid. Jesus, das ist unser König, dem wollen wir treu sein. Und dass das natürlich Theater gab, kann man sich denken. 10 schwere Verfolgungen in den ersten 3 Jahrhunderten. Und jetzt kommt es, nach diesen 3 Jahrhunderten wird das ganze Christliche ein wenig institutionalisiert. Das heißt also, man fängt an, Priester sich zu ernennen. Man fängt an mit einem Opfer. Man fängt an mit einem Altar. Und wir sehen, dass jetzt eine Angleichung an das passiert, was letztendlich die Römer schon gefordert und schon lange gehabt haben. Ja? Und jetzt gibt es die Unterscheidung zwischen den Laien, das Fußvolk, und denen, die eben die Priester sind. Deswegen haben sie auch in der katholischen Kirche den Begriff Priester. Ich komme gleich nachher noch drauf. Und jetzt haben wir dort schon angelegt das Prinzip der Amtskirche. Ja, 333 haben wir durch Konstantin die Wende. Ob das eine echte Bekehrung war, weiß ich nicht. Will ich jetzt auch hier nicht diskutieren. Aber wir sehen, dass das Christentum langsam zu einer Institution heranwächst, die geschätzt wird, die akzeptiert ist, die man gerne auch hat. Man hat, es waren noch andere Dinge, die die Christen ausgezeichnet haben. Der Römer hat eine panische Angst gehabt vor dem Tod. Und wenn einer, dann hat man den Stadtmauer runter und fertig, lass die bloß nicht in die Tode irgendwie umgehen. Und die Christen haben gesagt, was? Es braucht eine anständige Beerdigung. Da können wir nicht die Toten irgendwo nur rumliegen lassen. Und dann gab es die Seuchen ohne Ende. Und was war? Die Römer sind weggesprungen. Bei jedem bisschen haben sie gesagt, schmeiß die Kranken auf die Straße raus. Wir wollen doch mit der Pest nichts zu tun haben oder mit dem oder jenem. Und die Christen sind hingegangen und haben diese Leute gepflegt, haben sich teilweise daneben gelegt und sind nicht gestorben. Woher haben die die Kraft? Woher haben die die Kraft? Und das kann man doch sich nutzbar machen. Genau das haben sie dann 300-400 angefangen. Die Politisierung, ein zweiter Punkt, das Eindringen der weltlichen Macht und des Reichtums. Wir haben dann die Institutionalisierung auch des, wie soll ich sagen, Bischofs von Rom in der Sukzession letztendlich von Petrus. Natürlich findet man da immer irgendwelche Sukzessionen und man etabliert dort einen Bischof über allen Bischöfen. Und wir merken schon, dass dann, wie soll ich sagen, es auch ein Stück weit zu ihrem Aufgabenbereich gehört, natürlich auch weltliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Das heißt nicht, hier mischt sich dann Macht, Reichtum. Und wer mal in den Petersdom geht, ja, ich war schon einmal mit einer Studienfahrt mit Schülern dort, da weiß man gar nicht, wo man hingucken soll. Es ist solch eine Pracht. Es ist, also man wird erschlagen. Und das schafft man nicht vom Taschengeld oder sonst irgendwas der Gläubigen, ja. Und wir sehen auch, dass dann das zur Zeit Luthers durch den Ablass möglich war. Also wir sehen auch hier, wie stark dann nachher Macht, Geld, ja, die Institutionalisierung vorangetrieben hat, um eben auch politisch letztendlich hier zu wirken, der sogenannte Stellvertreter Christi auf Erden, ja, und es führt zu einer Verweltlichung der Amtskirche, Amts in Anführungszeichen. Wir haben dann die zwei Päpste, einer in Lyon und einer in Rom. Nicht? Eine Zeit lang war meine Frau irgendwo auch in diesen Stuhl da eingebunden. Aber die Würdenträger wollten letztendlich die Herrlichkeit Jesu hier auf dieser Welt darstellen. Und wir sehen, die Politisierung führt immer auch zu einem geistlichen Abstieg. Die Sakramentalisierung der Kirche, ein dritter Punkt. Die Verdinglichung des Heiles in der Kirche. Das Heil wird an bestimmte Handlungen gebunden. Wir haben in der katholischen Kirche 7 Sakramente, Taufe, dann ist Eheschließung, dann gibt es, ich weiß jetzt gar nicht alle aufzähle, ja, Weihwasser, Weihrauch und so weiter, sind alles hier Sakramente. Ich war bei einer Katechumeneneinführung in einer orthodoxen Kirche dabei. Und dort hat dann der Altvater 4 neu aufgenommen, dort 2 Stunden durchgekaut. Es war alles Mögliche, nur nicht Jesus. Und dann kam er an die Sakramente und die orthodoxe Kirche hat 9 Sakramente. Und dann hat er sich vor mir aufgebaut eigentlich und gesagt, der Heretiker Luther hat nur 2 Sakramente. Oh, ich wurde immer kleiner. Ich habe auch gedacht, okay, lass ihn. Es ist einfach so. Ja, die Verdinglichung letztendlich, das Heil gebunden an das, was ich letztendlich an Sakramenten, wie soll ich sagen, rübergeschoben bekomme. Du musst getauft sein, du musst dies, du musst das und jenes und selbst. Hast du deine Sakramente alle? Ja, die letzte Ölung noch, dass man auch das nicht vergisst. Also, das ist die Sakramentierung der Kirche und das wird letztendlich nur dazu, dass das nächste eigentlich vorbereitet wird, das Messopfer. Die Transsubstantiation, die Wandlung des Leibes und des Blutes Jesu. Ja, und das hat letztendlich Luther ja auch so stark angegriffen. Die sogenannte Paganisierung der Kirche. Paganus ist der Heide. Das Eindringen des Heidentums letztendlich in die Kirche hinein. Die römische Kirche hat viel vorchristlich-heidnische Anschauungen übernommen. Man hat genau denselben Fehler gemacht wie die Römer, dass sie gesagt haben, irgendwie müssen wir denn die Leute, die da so kommen, ja, aus fremden Gefilden, dann lass sie doch das machen. Ihren Ahnenkult, was soll das, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, und hat dann eben gesehen, dass in dieser, wie soll ich sagen, die Gebräuche, man hat das verchristlicht. So wie man heute auch im Evangelischen, ja, man hat eben christliche Schuhe, christliche Frisur. Das muss ja auch sein. Das ist ja alles so gang und gäbe. Nicht? Und an die Stelle dann letztendlich Christus kommt die Magna Mater, die große Gottesmutter Maria, die Himmelskönigin. Geh du bitte mal in den Dom von Speyer, wenn du da vorbeifährst, und eine sehr alte romanische Kirche. Und wenn du dann im Eingangsportal hochgehst, da ist der Krönungssaal. Also ich war richtig erschrocken. Ich dachte, Krönungssaal, naja, dann gehst du mal hoch, guckst du, was denn da so ist. Und was sehe ich da? Die Krönung Mariens. Mir ist jetzt noch schierschändlich. Ich dachte, da ist die Krönung Christi irgendwie Nein, Mariens. Ja, und wir sehen, dass Maria dann heilsvermittelnde Einflüsse mitbekommt. Also es geht völlig weg von biblischen Inhalten. Natürlich ist die Maria die Gebärerin Jesu, da wollen wir ja überhaupt nicht drüber wegleugnen. Ja? Oder irgendwie das in Zweifel ziehen. Aber ihr dann einen Vermittlerstatus und einen heilsbringenden Status zu verleihen, ja, 19. Jahrhundert in den Konzilien wurde dann die unbefleckte Empfängnis, also die sündlose Maria ist dann nicht mehr aufgefahren, mit dazu genommen. Ja, und man würde dann eben auch laut katholischer Kirche das Heil oder das, was man erbittet, über Maria schneller bekommen als über Jesus. Ich glaube, ich brauche nicht weiter dann darüber noch etwas auszuführen. Die Moralisierung der Kirche, ein fünftes und damit auch letztes, was die katholische Kirche angeht, das Eindringen der menschlichen Leistung und Werksgerechtigkeit, die Tendenz des menschlichen Mitwirkens. Christus hätte uns nur eine Schatztruhe im Himmel mit guten Werken aufbereitet. Und jetzt können wir aus diesen guten Werken herausziehen oder noch hinzutun. Wir merken, das klingt alles sehr fromm, ja, aber ist völlig gottlos. Hat nirgendwo in der Schrift einen Anhaltspunkt. Und das hat natürlich verheerende Auswirkungen auch auf das, was Fegfeuer angeht und was die Hölle angeht, das Denken über diese Hölle. Zu der damaligen Zeit hatten die Leute, es gab auch hier drei verschiedene Elemente, einmal die wirtschaftliche Komponente, einmal die politische und einmal die religiöse. Wir behandeln heute nur das Religiöse. Ja, aber die Angst der Menschen über diese Schiene, du machst nicht genug, du gibst nicht genug, also, ist doch klar, aber da oben ist eine Schatztruhe. Du, wenn du da nicht nachher der gute Tetzel, also wenn das Geld im Kasten klingt, nicht die Seele aus dem Fegfeuer springt. Nicht, das war so der große Slogan der damaligen Zeit. Ja? Könnte auch in die heutige Zeit kommen, passen. Und gell, wir wollen uns da nicht mit Fingern zeigen auf die mittelalterliche Kirche. Wir haben 2000 das große Ablassjahr des Vatikans gehabt. Ja, man staunt und hört, ja, 2000, wir waren fast entsetzt. Es gab viel zu wenig Einnahmen, die sie dort akquiriert hatten über den Verkauf ihrer Ablassbriefe. Also wir sehen es ganz deutlich. Ich muss ein bisschen raffen, sonst sind wir etwas. Ja. Damals schon hatten wir eine Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern gehabt. Ich hatte das schon ein wenig ausgeführt. Es wurde erwartet und gefordert. Und in den momentan noch überwiegend katholischen Spanien und Italien, Griechenland mit Abstrichen, sehen wir eigentlich, dass dort die Reformation keinen Zugang gehabt hat. Und Friedrich Nietzsche bedauerlicherweise fest, er sagt, die Reformation hat den christlichen Glauben noch einmal gerettet, obwohl er eigentlich ein Gott ist tot, ja, Prophet ist, aber das ist von ihm überliefert. Wir haben also allen Grund, uns über diese Reformation zu freuen, Gott auch dankbar sein und auch für das gute Gewissen, was wir haben, hier im Blick auf die Einwände und Widerstände, die auch hier immer wieder auftauchen, auch in den Medien wird das ja immer wieder klein geklopft, zu haben. Reformation wörtlich bedeutet eigentlich Zurückformung, die in die richtige Form wieder hineinbringen. Ja? Und das setzt den oben beschriebenen Deformationsprozess, den ich gerade etwas beschrieben habe, voraus. Doch wie kann dieser überwunden werden? Es geht nicht um ein bisschen mehr. Ich hatte einen Reformationsgottesdienst vor 3 oder 4 Jahren in der einen Gemeinde. Da weil ich den Film hinterher zeigte. Und dann war da die Jugendgruppe vorne. Ich war schon etwas irritiert. Ich dachte, sagt der Pfarrer da nicht irgendwo mal ein Wort? Nein, es waren da einige Mädchen und Jungs, die da also sich produzierten. Und dann war das große Thema, wir wollen verändern. Ich dachte, ja, aber wohin? In welche Richtung? Sie waren immer nur, wir wollen verändern. Und es fehlte eigentlich der Inhalt. Ja? Und ich war dann doch etwas irritiert. Ja, wenn wir dann Jesus nicht als den Eckstein und Grundstein hätten, ja, das, was wir von der Schrift her haben, dann könnten wir eigentlich, auch so wie es im Augsburger Bekenntnis Artikel 7 steht, ja, dass wir die Gemeinschaft der Versammlung nur dort haben, wo wir an Christus glauben. Dann könnten wir wirklich, würde ich dazu klappen und sagen, Leute, tut mir leid, ich habe keine Antwort, ja, aber wir haben eine Antwort. Und Luther hat sie in unnachahmlicher Weise uns letztendlich auch wieder so heruntergebrochen, dass auch der kleine Mann es verstehen konnte. Luther hat nicht lateinisch geschrieben. Das war die damalige Form der, wie soll ich sagen, Auseinandersetzung auf wissenschaftlicher Ebene. Er hat Deutsch geschrieben. Und damit, man muss jetzt einfach mal wissen, es haben ungefähr zu Luthers Zeiten 15% der Bevölkerung lesen und schreiben gekonnt. Deswegen hat er viele seiner Traktate auch mit Bildern versehen. Und Melanchthon ist der Schulmann schlechthin gewesen. Luther hat sich einfach an ihn angehängt. Ja, und was haben wir 70 Jahre nach Luthers Tod? Wie viele Leute konnten lesen und schreiben? 85% der deutschen Bevölkerung. Also wir sehen, durch dieses Schulwesen hat sich das, was Luther eigentlich gesagt hat, die Leute müssen lesen und schreiben können. Ja, sonst bringt das Neue Testament in Deutsch überhaupt nichts. Dann gucken Sie wieder die Bilder nur an. Und wir sehen einfach, dass hier allein die Schrift, allein Christus, heute Morgen waren die 5 Soli, ich lasse immer das allein zur Ehre Gottes da, das fällt mir fast immer aus dem Sinn heraus. Ich habe immer die 4, die Gnade, der Glaube, der Christus und die Schrift allein. So viel einfach mal jetzt zur Bestandsaufnahme evangelische Kirche, römische Kirche. Wenn wir jetzt ein Lied vom Chor hören, dann wollen wir ein kleines Päuschen damit uns gönnen. Und dann kommt die Bestandsaufnahme der evangelischen Kirche. Ja, wir wollen ja da auch richtig hingucken. Okay, dann jetzt bitte der Chor. Ja, herzlichen Dank für euren Beitrag. Wenn wir jetzt in die evangelische Kirche ein wenig hineinschauen, dann merkt man eigentlich gerade bei diesem Thema Reformationsfest eigentlich eine breite Verlegenheit, das zu feiern. Die 500-Jahr-Feier 2017 war ja schon zum Anlass genommen, hier kräftig zu wirbeln. Da gab es dann Gummibärchen in Luther-Manier und dann gab es Luftballons mit Luther, ja, kleine Bärchen, Püppchen, alle möglichen in Luther-Ausführung. Und in Wittenberg gab es dann die, ja, so halb Meter hohen Luther-Figuren, die man in der ganzen Stadt dann in Rot-Grün und so weiter verteilt hatte. Also da hat man sich schon alles einiges einfallen lassen, um diesem Reformator Luther ein Stück weit von der Person her, nicht vom Inhalt, von der Person her ein Stück weit Ehre zu erweisen. Ich habe das Thema in Abiturprüfungen dann auch gehabt. Ich habe Luther dann im zweiten Halbjahr vom Abitur gemacht und dann haben wir uns mal von Bedford Strom, damaliger EKD-Vorsitzender, Frau Merkel und anderen Größen, Steinmeier und so weiter, zur Reformation ihre Reden gibt es ja alle schriftlich, ja, haben wir durchgenommen. Und gut, Frau Merkel war nicht so bedeutend, dass man da noch ein Wort drüber redet. Auch Herr Steinmeier, es bleibt alles so ein bisschen wischiwaschi. Auch selbst der Herr Bedford Strom als EKD-Vorsitzender der seinigen Zeit bringt es wenigstens, das rechne ich ihm ja schon hoch an, wenigstens auf allein die Gnade und allein den Glauben. Aber Christus und die Schrift habe ich in seinen Ausführungen nicht finden können. Und so merken wir, dass die Hauptsache, um die es Luther ging, die Rechtfertigung vor Gott, überhaupt nicht mehr im Blick haben sie überhaupt nicht mehr im Blick. Ja? Der Glaubensartikel ist ja eigentlich der, mit dem die Kirche steht und fällt. Wie kriege ich den gnädigen Gott? Was muss ich tun, in Anführungszeichen, ja, dass mich Gott nicht in die Tonne haut? Und es scheint ja fast überflüssig zu sein, diese Denkart über die Rechtfertigung. Wie bekomme ich diesen gnädigen Gott? Und man muss jetzt einfach auch sehen, wie Luther darunter gelitten hat. Das war so ein Perfektionist, wie du und ich. Und dann hat er dieses ja, verhängnisvolle Gelübde getan. Wenn du mich aus diesem Gewitter rausbringst, dann gehe ich ins Kloster. Er kam lebend raus und dann war er im Kloster. Augustinerkloster bedeutet 8-mal Laudatio am Tag, eine halbe Stunde. Bedeutet auf blankem Fußboden schlafen. Nicht im Sommer, das macht ja noch Spaß. Auch im Winter, wenn es Minusgrade hat. Es wird nicht geredet. Und dann gehen sie zu zweit, barfuß und mit ihren Kutten, die sie anhatten, von Dorf zu Dorf und erbettelten sich etwas zum Essen. Und dann gab es einmal in der Woche freitags in einem größeren Raum, da durften sie dann etwas sagen. Aber nicht etwa, Hans, wie geht's dir denn, Jürgen, alles gut heute, ja, sondern da ging es darum, ich klage den Hans an, ich habe gesehen, dass der das und das gesagt hat. Da hat er nicht, und so weiter. Man hat nur mit den Fingern gezeigt. Und dann wurde Buße getan. Für Dinge, wo man sagt, aua. Von Staupitz, der Seelsorger von Luther, sagt einmal zu Martin, das, was du mir seit Monaten beichtest, das sind Puppensünden. Humpelberg, zitiere wörtlich, das sind keine Sünden, Martin. Und dieser Mann war so besessen regelrecht davon, es Gott reich zu machen. Und jetzt kommt er und wie kriege ich denn diesen Gott, der mir gnädig ist? Und dann fällt es ihm wie Schuppen bei Römer 1, Vers 16, 17 von Haaren oder von Augen raus, ja. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Das ist keine verurteilende Gerechtigkeit mehr, die er immer gedacht hat, sondern es ist eine freisprechende Gerechtigkeit. Wenn du diesen Glauben hast, dann hast du letztendlich die Fahrkarte in den Himmel. Und es kommt einfach durch diesen völligen Zerfall in der Kirche zu einem Unverständnis gegenüber solchen, die sagen, wo ist denn dieser gnädige Gott? Gott ist Liebe, auch das können wir alle unterstreichen, ja, aber wo haben wir die Rechtfertigungslehre? Wo sind wir noch in dieser Richtung unterwegs? 2.1, der verharmloste Gott. Gott wird zunehmend verharmlost. Wie drückt sich das aus? Wenn man in Gemeinden unterwegs ist und da mal so die Liturgie hört und auch Gebete, dann heißt das guter Gott, lieber Gott. Ja, es ist überhaupt kein Gespür mehr für die Heiligkeit Gottes und Erhabenheit und Majestät Gottes da. Dort, wo Jesaja nicht den Thronsaal da reinguckt und braucht und dann heilig, heilig, heilig und er bricht zusammen, er bricht nieder und sagt, da erkennt er seine Sünde. Das gibt es nicht mehr. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Kein Mensch kann leben, wenn wir ihn sehen. Das ist Fakt. Das ist biblische Realität. Stattdessen, guter Gott, lieber Gott, Herr Gott. Es sind alles Begriffe, die, ja, wie soll ich sagen, da kann nichts greifen. Wird einfach nur so nett und schön geplappert. Dass Gott aber zu fürchten ist vom Sünder, das bleibt völlig außen vor. Das hört man überhaupt nicht mehr. Gottesfurcht ist nicht gefragt. Luther sagt doch in seinem Gebot, im kleinen Katechismus, wir sollen Gott fürchten und lieben. Und da sind wir in einer Verlegenheit, ist doch völlig klar. Woher kommt das, diese Verharmlosung? Dass man nicht mehr vom Gericht und vom Zorn Gottes redet. Wenn ich einen Paradigmenwechsel vorgenommen habe, in der Kirche ist das passiert, nicht mehr das Schriftwort allein, sondern der Zeitgeist allein, dann weißt du, warum die Verharmlosung Gottes da ist. Das ist alles zeitbedingt. Das haben die damals so empfunden, Zorn Gottes, aber doch heute nicht. Das sind doch aufgeklärte Leute. Ja, dieser Neubauer, eine dieser Damen, die da immer wieder so unterwegs ist, sprach in Berlin, dort im Dom, und sie sagte, Gott rettet uns nicht, wir müssen uns selber retten. Das ist das, was wir zu hören kriegen. Man nimmt Gott nicht mehr ernst, wenn man das Wort nicht mehr ernst nimmt. Und man nimmt sich selber nicht mehr ernst. Das ist die Krux dabei. Das sind alles Vorstellungen, die dann einfach kommen. Der gute Gott. Oh, was bleibt denn sonst noch übrig? Nicht? Meine Frau sagte jetzt gestern, du Thomas, Freimarkt Bremen, und da war von der evangelischen Kirche so ein großer Umzugswagen. Gott ist die Liebe. Naja, klar. Ja, das ist das, was dann noch übrig bleibt, an Restbeständen. Der muss ja auch lieb sein. Da soll in mein Schema reinpassen. Ein völliges Verharmlosen und Banalisieren dessen, was die Schrift sagt. Und aus dem Grunde ist auch alles, was mit Gender zu tun hat, ja, genau in dieser Richtung zu sehen. Gott wird doch nicht meine Gefühle oder mich in irgendeiner Weise jetzt hier einschränken wollen. Also bitteschön, was ist denn das für ein Gott? Gibt's doch nicht. 2.2. Die Bibel als Zeitdokument ausschließlich. Es geht nicht darum, dass man historisch arbeitet. Ich finde das unbedingt nötig, dass wir wissen, wie die Chaldäer und. Ja, was auch im Römerreich da war und so. Das kann einem vieles erhellen, auch im Alten Testament. Aber wenn mir das zum Maßstab wird, zur Auslegung der Heiligen Schrift, dann muss es passen, weil das Wort Gottes immer noch über der Geschichte steht. Gottes Willen nimmt man nicht mehr ernst, weil es ja zeitbedingt ist. Das war doch damals so. Zeitbedingt. Und deswegen ist es da, wo es uns nicht passt, überholt. Aber bitte doch nicht so eng sehen. Das sind die Fundamentalisten. Ja, das sind die Bibeltreuen. Ich hörte von einem Herrn Klingbeil-Jahr, der braune Mob. So wird man als Fundamentaler, als auf dem biblischen Fundament stehender genannt. Und jetzt ist es das Seltsame, das ganz Seltsame. Caspar David Friedrich Strauß ist einer, der in der Leben-Jesu-Forschung eigentlich alles zusammengetragen hat, was um 1850 parat war. Und man hat versucht, den Christus hinter den Evangelien, das wären ja alles nur Glaubenszeugnisse, also jetzt wollen wir den Christus hinter den Evangelien, den wirklichen Christus, den wollen wir jetzt herauskristallisieren. Man hat gesehen, bei Tacitus gibt es was, Josephus Flavius hat ein bisschen was und, das sind immer so Dreizeiler oder vier oder fünf Zeiler, aber mehr ist nicht. Und man hat sich eingestehen müssen dann, das macht dieser David Friedrich Strauß in seinem Buch Der Alte und der Neue Glaube, ich habe das extra gekauft im Antiquariat, um zu sehen, wo steht dieses Zitat. Er gibt sich Rechenschaft in der Einführung. Was ist, wenn wir jetzt die Bibel als zeitbedingtes Dokument ansehen? Mose ist da nicht, das stand das Wasser nicht, nein, 30 Zentimeter, da sind sie durchgelaufen. Und. Alles ein Felsen? Mitlaufen und Wasser geben? Nein, das gibt's doch gar nicht. Das ist so naturwissenschaftlich völlig unmöglich. Also, das muss irgendwas anderes gewesen sein. Und Jesus auferstanden, ich springe ins Neue Testament. Nein, Kavaler. Das haben die sich eingebildet. Die völlig konfusen Jünger sind da rumgesprungen und sagen, Jesus ist auferstanden, dass sie sich ein bisschen am Schopf letztendlich aus dem Krankenhaus ziehen. Was bleibt? Kaspar David und David Friedrich Strauß sagt am Ende, also wenn ich das betrachte und das betrachte und das betrachte und das betrachte, dann sind wir keine Christen mehr. Das sagt er so. Ich bin dankbar, dass es einer sagt, nicht wir. Ihr habt es klar, ihr sagt das sowieso immer nicht. Ihr habt immer gleich Etiketten verteilen. Nein, das sagt einer aus dem Lager, der so gearbeitet hat. Historisch kritisch. Und er sagt, wir sind keine Christen mehr. Wow, jetzt ist natürlich die Frage dieser Zeitbedingtheit. Wir haben in der evangelischen Kirche nur noch eine religiöse, christliche Weltanschauung, mehr nicht. Mehr bleibt nicht mehr übrig von dem Ganzen. 2.3, fehlende Sündenerkenntnis. Deswegen treibt uns auch das Lesen, jedenfalls die Kirche, das Lesen des biblischen Wortes nicht mehr zur Sündenerkenntnis und zum Willen Gottes. Das ist ja alles damals gewesen, aber bitteschön nicht heute. Der gute Achan in Ai, der hat ihm geklaut. Ja, das war damals. Aber heute machen wir die christlichen Klauer auf. Natürlich wird doch alles christlich verbrennt. Das Übertreten des Gesetzes ist eigentlich Todesurteil gewesen damals. Wenn man natürlich jetzt sagt, das ist zeitbedingt, dann streichen wir das Todesurteil schnell weg. Dann ist das individual, ethisch alles vertretbar. Das können wir alles tun. Ob ich jetzt im Genderbereich tätig bin oder wir können ja überall wie so eine Krake die Tentakel ausstrecken und sagen, ist alles zeitbedingt. Und wenn dir das eben so ist, dann ist das so. Da brauchen wir doch gar nicht mehr böse werden. Und dann heißt es im evangelischen Gesangbuch, wir sollen es vermeiden, den Menschen Schuldgefühle einzuflößen. Also die Verkündigung ist dann nur noch Trost, billiger Trost, ohne dass wir überhaupt trösten. Wenn das Wort, was da gegeben ist, nicht mehr Gültigkeit hat, ja, was soll ich dann dazu sagen? Und dann nur Schuldgefühle. Wer mal Psalm 51 liest, wird sehen, wie dort ein David unter der Schuld und Last seiner Ehebruch und seines Mordes zusammenklappt. Wie er nicht mehr kann, er wollte es verschweigen und es brennt ihm, wie wenn ihm einer einen heißen Stempel aufdrückt. So ist das. Das Wort Anfechtung wegen unserer Sünde gibt es dann natürlich auch nicht mehr. Und dann bleibt noch übrig die billige Gnade. Wir merken, wir kommen langsam auch zum Ende. Es ist immer das eine, das andere die Grundlage ist. Wir haben kein verlässliches Wort Gottes mehr. Und jetzt die billige Gnade. Vergebung überall schnell zur Hand gehabt. Denn schuldhaftes Verhalten steht vom Evangelium her immer unter der Vergebung. Männerpapier. Schwangerschaftskonflikt 1991, ich zitiere wörtlich. Ohne Reue, ohne Buße, ohne Bekenntnis der Sünde, einfach immer so, Gott schwamm drüber, komm wie auf der Tafel, einfach alles wegwischen, komm, zack, 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 fertig, ohne dass man sich irgendwelche Gedanken macht. Wunder sind dann keine süßen Wundertaten mehr, sondern nur noch so ein süßes Söschen, was man einfach verschüttet. Vergebung Gottes wird als selbstverständlich angesehen. Das ist der Zustand. Und Vergebung wird derart verallgemeinert, dass es dann eben auch, wie soll ich sagen, unchristlich ist, wenn man dem anderen mal sagt, du, das geht doch nicht. Das ist dann unchristlich. Von Kirchenzucht weit entfernt. Also mir geht es jetzt heute darum, dass man alles und jedes gleich kritisiert, ja, und alle mit Scheitel rechts oder Scheitel links oder sonst irgendwas. Ich denke, das verstehen wir uns richtig. Begnadigung des Sünders passiert das wieso dauernd? Ein Todesurteil bei einem guten Gott gibt es noch gar nicht. Wir kommen alle in den Himmel. Und dann verlocken wir wieder Menschen im Himmel. Und deswegen sagt man auch so gerne, du kannst ja kommen, wie du bist. Natürlich stimmt das. Aber Jesus lässt uns doch nicht so, wie wir sind. Er möchte doch, dass das große Neue anfängt. Dass wir die große Veränderung erfahren. Und das wird verschwiegen. Bonhoeffer, ich zitiere noch einmal aus seiner Nachfolge, schreibt zur billigen Gnade, und er trifft hier voll den Nagel auf den Kopf, ist Predigt der Vergebung ohne Buße, 1958 veröffentlicht von Bethke. Ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendig menschgewordenen Jesus Christus. Das ist der Zustand der Kirche. Und so ist an die Seite letztendlich Rechtfertigung des Sünders. Was ist daraus geworden? Die Rechtfertigung der Sünde. Wir merken dieses kleine Wortspiel. Jetzt wird die Sünde hofiert, nicht der Sünder. Ja? Und wenn jetzt ein Olaf Latzen sich entschuldigt und sagt, es ist natürlich der Mensch, so wie er ist, wertzuschätzen und zu akzeptieren. Ja. Aber das Verhalten ist nicht in Ordnung. Dann steht er am Pranger. Das ist einfach so. Und das ist heute die große Not. Der Zeitgeist ist letztendlich die Kirche, der Kirche letztes Gebot. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, dann gehen wir zurück letztendlich zum Ursprung. Ja, ad fontes, zurück zu den Wurzeln. Das ist unser Weg. Und die Reformation war ja ganz bewusst auch. Die 95 Thesen waren ja nicht irgendwie Feschbrot, was er da angehängt hat, sondern da hat er aufgeschrieben, zuerst mal wegen dem Ablass. Und dann ging es weiter, ja, dass wir eine Abkehr von der Sünde und eine Hinkehr zu Christus, zu diesem neuen Leben eben auch haben. Und dass ja, all diese zusätzlichen Vermittler nicht taugen. Wo steht das genau? Weißt du das? Kolosser 2, Vers 9. In Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Weißt du, wenn du da so ein Glas Wasser hast, dann schüttest du ein, irgendwann ist voll. Ja, läuft es über, mehr geht nicht. Dann kann ich aber auch nichts anderes reintun, dass es auch wieder rausläuft. Also ist das genau mit Christus so. Die gesamte Fülle Gottes ist in Christus leibhaftig für uns gegeben. Sie ist für uns letztendlich abrufbar. Er ist der Schöpfer, das Ebenbild, der Schöpfer und Baumeister dieser Welt. Ich habe das jetzt vor einigen Wochen hier, wo wir da mit den Jugendlichen waren, auch so deutlich gesagt. Ja, Christus ist der Baumeister dieser Welt. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist das Haupt der Gemeinde. Was soll ich denn dann noch haben? Kann es dann noch etwas zu Christus dazugeben? Und ich muss ganz deutlich sagen, wie es Luther sagt, wenn du außerhalb von Christus etwas von Gott suchst, sagt Luther so, dann findest du den Teufel. Ja, also ganz knallhart und kurz, dann findest du den Teufel. So ist das. Und jetzt sehen wir leider, wie eine gesamte europäische Christenheit in diese Richtung letztendlich wegkippt. Ja, dass diejenigen, die die Botschaft vom Evangelium weitersagen, nicht nur von der römischen Kirche, sondern auch vom Staat verfolgt, ja, verfolgt ist bei uns vielleicht in einer anderen Richtung, lächerlich gemacht, denunziert, verdreht, ja, dumm dargestellt. Die Medien haben eine unheimliche Gewalt. Und Luther, der wird ihm immer ja Kirchenspaltung vorgeworfen. Er wollte nie die Kirche spalten, er wollte sie immer reformieren. Und dann hat man mit der Bulle ihm letztendlich die Tür gewiesen. Und damit war dann für ihn klar, ich kann jetzt nicht diesen Weg in der Kirche weitergehen. Wir müssen jetzt etwas Neues auch machen. Deswegen Reformation tut Not. Ich denke, es soll einfach mal reichen. Und wir merken, was können wir tun? Das ist letztendlich, wir wollen ja jetzt nicht so heimgehen und sagen, oh Mann, jetzt hat er mir die Birne voll gedröhnt. Und es ist alles so furchtbar und oh, wo ist der Schlüssel? Ich schmeiß mich zum Fenster raus. Oh, ja, ich kann überhaupt das. Man erträgt das auch nicht richtig. Was können wir jetzt an Evangelium mitnehmen? Christus, in ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er baut die Gemeinde. Und so wie er nach 1500 Jahren Christentum einen neuen Aufbruch gegeben hat, so kann er mit einem Ruck, sprich nur ein Wort, dann kann auch bei uns in unseren Familien und dort, wo wir sind, am Arbeitsplatz, etwas Neues entstehen. Ja, Christus ist nicht gebunden. Er kann letztendlich alles, ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und wenn diese Dinge sich jetzt so arrangieren, dass man schon manche sagen, oh, wann ist die Entrückung und wann kommt der Antichrist nicht und langen da so ein bisschen im Nebel rum und wollen da die Dinge so ein bisschen rausfischen, dann sage ich, wir wollen das Wort weitersagen. Das ist unsere Aufgabe. Dass der andere, der neben uns ist, noch etwas von Christus mitkriegt. Ich freue mich so, dass Sie einmal im Monat auch unterwegs sind. Ich habe auch angefangen, jetzt wieder in der Martini-Gemeinde, wo wir sind, auf die Straße zu gehen. Kajenmarkt, viele Leute. Ich freue mich so, 80% der Ausländer nehmen Traktate. 20-30% der Deutschen nehmen nur Traktate. Ist einfach so die Erfahrung. Aber das ist Weitersagen. Und dann freue ich mich so über jeden Einzelnen, mit dem wir ins Gespräch kommen, der etwas mitnimmt und der sagt, Mensch, das habe ich noch gar nicht so gesehen, wie du mir das gesagt hast. Das ist einfach so. Wir sind nicht auf die großen Zahlen angewiesen. Jesus kann von heute auf morgen unser ganzes Volk umkrempeln. Macht er aber nicht. Weißt du warum? Weil wir uns nämlich sonst was an die Fahnen stecken würden. Das ist nicht gut. Und deswegen sind es oft die kleinen Dinge, die wir oft so nicht so wertschätzen. Da ist der Nachbar, der vielleicht eine Frage gehabt hat. Ich kann vielleicht jemanden besuchen im Altenheim. Ich habe angefangen, im Altenheim jetzt Gottesdienste zu machen. Seit einem halben Jahr. Das sind mal 3 Leute, mal 4, mal 5. Macht das was? Jesus ist dem einen, der Philippus musste wegen dem Kämmerer an die Straße raus. Ja, wegen dem einen Mann, würde ich sagen, Mann, gibt es denn sowas? Wegen dem einen? Sind da nicht 50 oder 100? Nein, wegen dem einen. Lasst uns das wieder in den Blick kriegen. Und wir haben einen allmächtigen Gott, dem ist nichts unmöglich. Gar nichts. Und die Dinge werden sich einmal auch auf das hin, auf die Wiederkunft Jesu einordnen. Ja, aber da wollen wir nicht den Taschenrechner rausholen. Ja, es gibt immer so Kandidaten, die das Rechnen anfangen. Sondern wir wollen jetzt, hier und heute das weitersagen, in der Kraft, in dem Auftrag, den uns Jesus gibt. Und er geht voran. Wir wollen nicht zurückschauen. Das haben wir jetzt getan. Wir wollen nach vorne schauen. Unser Herr kommt. Und das ist das Große. Und dass wir es weitersagen dürfen, ist doch ein Geschenk des Himmels. Dass wir noch die Möglichkeit haben, geh mal nach Israel oder dann in die ganzen muslimischen Länder, oder kriegst du dann heftig eine an die Backen hin, wenn du das weiter sagst. Wir haben die Freiheit noch. Wir wissen nicht, wann sich dieses Zeitfenster schließt und man uns dann letztendlich auch vor den Kadi holt. Ja, das ist doch das. Dieses Bußgebet von Daniel, und damit möchte ich schließen, dieser Mann, der hat Der hätte Grund gehabt zu sagen, Leute, ich doch nicht. Und die anderen, ja, also die haben dick, die haben die. Nein, er stellt sich drunter, unter die Schuld dieses ganzen Volkes. Machen wir das in unserem Gebet doch auch wieder. Wir haben nach 1945 kein echtes Bekenntnis der Schuld gehabt. Ein Volk, das die Juden antastet, steht unter dem Gericht Gottes. Und wir sehen es bei den Moabitern, wir sehen es im Alten Testament bei der Wüstenwanderung. Ja, sie standen immer unter dem Gericht Gottes. Und wenn wir jetzt noch einmal die Gnade haben, das Blut Jesu reinigt von aller Schuld, das ist das Ungeheuerliche. Und dann hört man es, gut, die Stuttgarter Schulderklärung ist ja so ein klein wenig ein Zuckerle gewesen, dass man sagt hat, man muss sich ja irgendwie ein bisschen was fürs Gewissen tun, nicht? Aber es ist nicht. Und dann, damit schließe ich, hatte ich jetzt 2 Semester Hebräisch noch gemacht an der Uni in Bremen. Wir redeten im Januar über die Shoah. Und dieser Dozent, Pfarrer, der hat Hebräisch könnt, also so wie ich Schwäbisch kann. So gut, ja. Und dann sagte ich, es wurde nie Buße getan. Ja, da haben wir da ein bisschen hin und her lamentiert und dann sagte ich noch, das Blut Jesu reinigt aber von aller Schuld. Ich habe den Satz noch gar nicht ausgesprochen gehabt. Da brüllt er mich an, das gibt's nicht. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Die Nachbarin brüllt mich an, das gibt's nicht. Ich habe den Satz weitergeleitet und gesagt, doch. Das Blut Jesu reinigt von aller Schuld. Und wenn es millionenfache Mörder wie Keitel, der im Nürnberger Prozess hinterher noch zum Glauben kam, die Schuld ist weggewaschen. Das ist doch das. Und das muss uns Luther wieder richtig deutlich machen. Und dann gehen wir zum Nächsten, zum Anderen, ohne Kampf. Da kann man Kalender verteilen, da kann man Traktate mitnehmen. Herr, wo gibt es Möglichkeiten, die du mir zeigen willst? Das möchte ich eigentlich einfach weitergeben. Dann brauchen wir auch keine Not haben. Und unser Herr wird uns nicht vergessen, wenn er kommt. Nicht, dass man dann denkt, jetzt hat er mich da vergessen, die anderen sind schon weg. Nein, er wird uns nicht vergessen, weil wir ihm gehören. Lasst uns einfach nochmal still werden.